Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Unser Thema gerade ist Leben mit Vision, Gottes Auftrag erfüllen. Gottes Auftrag an uns ist, seine Zeugen zu sein. Und wenn ich mir den Psalm anschaue, dann kriegt es die Schöpfung ganz gut hin mit dem Zeugensein. Die Frage ist, wie wir das machen, dieses Zeugesein. Und ich freue mich, dass uns der Andreas Neudecker in seiner Predigt mit in seine Gedanken hineinnimmt. Und ich freue mich darauf, was er uns weitergeben will. Ich bitte dich hoch, Andreas. Vater im Himmel, ich danke dir, dass der Andreas dich kennt. Ich danke dir, dass er dir nachfolgt und dass er dir dient. Ich danke dir, dass er uns heute hier dient. Und ich bitte dich, dass dein Geist ihn mit Vollmacht ausstattet, dass er erfüllt wird mit deinen Worten, die er uns weitergeben soll, und dass durch ihn deine Worte in uns wirken, lebendig werden und Frucht bringen. Amen.
Schnell einen Schluck. Ich freue mich, bei euch zu sein. Ganz liebe Grüße natürlich aus der Andreasgemeinde in Lemgo, wo ich bin. Und von meiner Frau, die muss leider noch das Wochenende arbeiten. Und ich dachte am Anfang, ich nehme euch mit auf eine kurze Reise. Vielleicht damals, als ich aufgebrochen bin aus Vorheim, bis zum heutigen Tag, wie es mir so ergangen ist. Genau, ihr könnt schon mal an die Folie an die Wand werfen. So von den guten alten Zeiten. Ich mache diese Klacks, ne? Okay, seit 2009. Ja, ich hatte das Vorrecht, hier aufzuwachsen in der Gemeinde mit meinen Eltern, mit meinem Bruder. Auch ganz liebe Grüße. Und die erste Gemeinde ist ja immer was Besonderes, ne? So, es sieht ja immer noch genauso aus. Es ist schön, wieder hierher zu kommen. Und ich freue mich einfach immer mal wieder. So jede 2-3 Monate versuche ich das bei euch zu sein. Seht ihr alle die Wand oder soll ich ein bisschen zur Seite? Alles gut. Geht? Okay. Ein Bild muss ich euch unbedingt von damals zeigen. Süß, oder? Das hat mir der Maki mal wieder zugeschickt. Und das... Oh, das fällt euch genauso mit mir. Das ist süß. Erinnert mich nicht nur damals daran, dass ihr ja auch so gnädig mit uns wart. Ich erinnere mich an manchen liebevollen Klaps auf den Hinterkopf, an so die Teenie- und Pubertätzeit. Aber es erinnert mich auch daran, dass Gott aus jedem Leben, egal welchen Mist du vielleicht in der Teenie- oder Pubertätzeit machst, egal was du in deinem Leben erlebt hast, dass Gott aus jedem Leben, das man ihm hinlegt, etwas machen kann. Und das ermutigt mich. Das benutzen? Okay. Genau, dann ging es weiter für mich. Ich klicke mal einfach durch. 3 Jahre an der Schule nach Brake. 2009 bis 2012. Einfach Schulgebäude von außen, seht ihr das? Und ist auch wie eine Schule, ne? Unterricht, Hausaufgaben, all das war da nochmal dran nach dem Abi. Und das habe ich tatsächlich 3 Jahre lang gemacht. Das war mein Schreibtisch. Bibel gelesen und so weiter und so fort. Also durch alle 66 Bücher durch. Und der Unterschied ist einfach zu einem Studium, man wohnt da zusammen. Ne? So als großer Haufen, als Wohngemeinschaft, als Lebensgemeinschaft. So sieht ein Zimmer aus, wollte ich euch auch mal mitbringen. Genau, tatsächlich, man hat das, was da zu sehen ist. Also jeder ein Bett, ein Schreibtisch, ein Stuhl und 3 Regale. Dann noch Gemeinschaftstoiletten aus dem Flur. Also man hat nicht viel, aber man braucht auch irgendwie gar nicht viel für das, was man vorhat, nämlich die Bibel 3 Jahre zu studieren. Aber dass man nicht irgendwann so einen Kopf vom Studieren bekommt, darf man nebenbei auch ein bisschen praktisch arbeiten. Ne? Also ins Bauteam haben sie mich mal geschickt. Dann lief es nicht immer ganz so gut, dann durfte ich mal in die Küche und so weiter und so fort. Also man darf sich da praktisch auch ausprobieren, dass man den ganzen Tag nicht nur hinter dem Schreibtisch sitzt. 3 Monate im Sommer ist auch eine Praxisphase, dass man in Deutschland unterwegs,
manchmal auch im Ausland, macht evangelistische Einsätze, Straßeneinsätze, Bibelwochen, Unterricht, Kinder- und Jungscherarbeit. Also die Bibelschüler, sondern auch all das, was sie mal gelernt haben. Ich glaube, mein Presenter hängt, aber sonst könnt ihr mal weiterklicken. Soll auch all das, was sie mal gelernt haben, dann auch praktisch einsetzen. Genau, aber ich erzähle einfach mal ein bisschen weiter. Irgendwann, nach viel, viel Lernen, absolviert man dann auch. Jedes Jahr, die Klasse hat so 30 bis 40 Absolventen, das Bild sage ich euch auch noch gleich mal, absolviert man dann die Bibelschule und ist fertig. Genau. Soll ich nochmal schnell durchklicken? Oder macht ihr das? Oh. Aber im Zimmer können wir schnell weitergehen, genau, von so einer Kinderwoche noch. Und dann, bevor ihr mich sucht, da habe ich mich versteckt. Also ganz unscheinbar. Absolvierung ist vorbei. Was ich gar nicht am Anfang auf dem Schirm hatte, ist, man studiert als Männer und Frauen zusammen. Und dann hat es mich erwischt. Ne? Hals über Kopf verliebt. Ne? Also ich dachte, man studiert dann noch die Bibel. Auf einmal sitzen da auch Frauen da und naja. So haben wir uns kennengelernt, waren in der Klasse in der Nähe gesessen, in der Bibliothek, gleiche Gemeinde, gleiches Straßeneinsatzteam, gleiches Gebetsteam und so weiter. Und dann saßen wir dann auch irgendwann gemeinsam vor dem Traualtar. Genau, 2012 war das. Also ist auch so ein Nebenzweig der Bibelschule, dass man sich da kennenlernt. Ganz liebe Grüße von meiner Frau. Ich glaube, ich habe noch ein aktuelles Bild. Genau, sie kommt aus Wolfsburg. Genau, lässt euch ganz liebe Grüße ausrichten. Und dann ist ja die Frage, man ist mit der Bibelschule fertig. Also so ab 2012, was ist dann dran? Viele machen das als Zwischending nach dem Studium oder nach der Schule, machen dann noch eine Ausbildung, studieren weiter oder manche gehen in die Mission oder wieder zurück in die Arbeit. Aber mir ist damals schon bewusst geworden, den Taufvers, den ich hier bei der Taufe bekommen habe, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Ich habe gesagt, ich werde mich nicht irgendwo bewerben oder mich irgendwo da abmühen. Wenn, dann wird Gott eine Tür öffnen in meinem Leben. Im ersten Praktikum kam da schon eine Gemeinde vor Ort, die Andreas-Gemeinde, hat gesagt, magst du nicht bei uns 3 Monate Praktikum machen? Ich habe gesagt, wenn der Herr euch dazu führt, bin ich bereit. 3 Monate Praktikum. Dann beim zweiten Praktikum schicken sie dich eigentlich ins Ausland. Ungewöhnlicherweise kam wieder die gleiche Gemeinde. Ich gesagt, magst du nicht nochmal Praktikum bei uns machen? Ich habe gesagt, wie viel dem Herrn dein Weg, der wird es schon machen. Ich komme nochmal zu euch für 3 Monate. Dann war die Bibelschulzeit vorbei. Dann habe ich so halbtags bei den Lehrern mitgearbeitet, kam wieder die Gemeinde. Magst du nicht halbtags bei uns ein Jahrespraktikum machen? Habe ich gedacht, halbtags und halbtags ist eine ganze Stelle zusammen, perfekt. Also ein Jahrespraktikum gemacht. Dann war das Jahrespraktikum vorbei, kamen die wieder und gesagt, magst du nicht Gemeindereferent werden? Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Habe ich gesagt, ja, machen wir Gemeindereferent für 2 Jahre, war das dann, ne? Mache ich Gemeindereferent. Und dann war ich immer dabei, so bei den Gemeindeleitungssitzungen zum Protokoll schreiben und so. Und dann waren wir auf so einem Freizeitgelände, da machen die immer Klausur. Dann sagen die, Andreas, du musst jetzt mal eine halbe Stunde spazieren gehen. Oh Mann, ich gehe raus, schnapp mein Handy, rufe meinen Schatzi an. Ich so, Schatzi, ich glaube, wir können die Koffer packen. Die haben mich noch nie rausgeschickt, jetzt soll ich eine halbe Stunde spazieren gehen. Boah, ich glaube, die hat noch nie einen angestellt. Jetzt war ich da 1 Jahr Praktikant, 2 Jahre Gemeindereferent. Irgendwann reicht es denen, glaube ich. Such schon mal aus, wo wir danach hingehen. Ne? Halbe Stunde da irgendwie um den gleichen Block gelaufen. Irgendwann holen die mich mal rein. Ja, Andreas, also wir haben so auf dem Herzen, wir sollten dich als ersten Pastor der Gemeinde einstellen. Boah. Also ich hätte, glaube ich, das weniger verkraftet, wie wenn die mich da nach Hause geschickt hätten. Aber habe ich gedacht, ja, befiehl dem Herrn deinen Weg. Keine Hochschulausbildung oder Co., aber Halleluja. Das heißt, ich darf ab, ich glaube, ich habe ein Bild dabei. Genau, Andreas Gemeinde bei den Zöllnern, beim Bildungszentrum Zöllner steht unser Messegelände, sehr passend. Und genau, das war an dem Wochenende dann, das sind meine 3 anderen ältesten Kollegen, ein Bild mit unseren Frauen dann in der Gemeinde. Genau, darf ich dann seitdem da Pastor sein. Das ist unsere Gemeinde, mal so ein Blick, ist einfach so eine ehemalige Lagerhalle, Messegelände umgebaut. Die schwitzen heute Morgen richtig, das könnt ihr mir glauben, ne? Dürft ihr einfach mitbeten, weil wir merken immer mehr, der Raum ist zu klein. Also eigentlich stehen da nur 350 Stühle und die Leute stehen in den Flur. Das heißt, ihr dürft mitbeten, entweder müssen wir eine neue Gemeinde gründen oder umbauen oder anbauen oder kaufen. Keine Ahnung, da zerbrechen wir uns gerade den Kopf dafür. Aber dieses Gebäude ist irgendwie mittlerweile zu klein geworden. Und ich habe mich so gefreut vorhin, als ihr von der Taufe berichtet habt, weil wenn ich überlege, was mir so am meisten Freude macht oder am meisten mir nahe geht, ist, wenn wir Taufen feiern. Das ist bei uns so. Ich habe einfach mal ein paar Bilder mitgebracht. Wir haben so einen Pauschalbetrag am Vermieter, den wir zahlen fürs Wasser, und er weiß gar nicht, wie oft wir taufen. Letztes Jahr habe ich mal gezählt, haben wir 6-mal getauft. Wenn der wüsste, wie oft wir dieses große Taufbecken auffüllen, dann würde er sich vielleicht fragen, warum die Wasserrechnung so hoch ist. Aber immer wenn 2, 3, 4 zum Glauben kommen, taufen wir den. Und ich finde das am ergreifendsten, wenn Menschen umkehren, Buße tun, und das steht denen irgendwie ins Gesicht geschrieben, wenn die neues Leben mit Jesus anfangen. Das ist einfach herrlich, ne? Dann jubeln die und sind begeistert. Und also das sind für mich immer so die ergreifendsten Momente, wenn Menschen dann zum Glauben kommen, sich taufen lassen. Das war auch sehr ergreifend, denn einen jungen Mann, gerade so die Hände auflege, den kenne ich, seitdem er 13 ist. Der hat einen schweren Badeunfall, Halswirbel gebrochen, und die Ärzte haben mir gesagt, ob noch aus dem mal wieder was wird. Und Gott hatte mit dem was vor. Der fährt wieder Snowboard, Hals über Kopf, wie auch immer. Früher schon war jetzt in Mission in Thailand und Kambodscha unterwegs und hat sich da taufen lassen. Und das sind so ergreifende Momente, wo ich denke, gibt es was Besseres, als zu erleben, wenn Menschen sich entscheiden, ganz mit Jesus zu leben? Und ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und das ist das Tolle, was ich miterleben darf dort in der Gemeinde, dass Jesus trotz, ach keine Ahnung, Materialismus und Kapitalismus und Islam und Buddhismus, dass er seine Gemeinde baut. Sein Versprechen gilt, ich werde meine Gemeinde bauen und niemand wird es überwinden. Und deswegen freue ich mich, mit euch heute auch über Gemeinde zu reden. Ihr kennt bestimmt das Bild und die Geschichte dazu, ich habe es trotzdem mitgebracht. Weil wenn ich über Gemeinde nachdenke, denke ich irgendwie immer wieder an diese Geschichte. Ich werde sie euch gleich erzählen. Ich stelle mir oft die Frage, warum holt uns Jesus nicht jetzt schon nach Hause? Was machen wir noch auf dieser Welt? Warum sind wir hier? Und warum tun wir, was wir tun? Warum gehen wir zum Gottesdienst, lesen Bibel, treffen uns zum Beten, Lieder singen, Jugendstunde, Hauskreise und so weiter? Ich bin überzeugt aus dem Grund, weil Gott eine Vision mit unserem Leben hat. Eine Vision, seine Gemeinde zu bauen. Da gibt es auch, glaube ich, ein moderneres Bild dazu. Ich erzähle nochmal ganz zusammengefasst die Geschichte. Im Mittelalter geht so ein alter Mann auf verstaubten Straßen durch die Gegend. Er weiß nicht mehr wirklich Bescheid, was er mit seinem Leben machen soll. Fragt sich, wozu bin ich hier und warum, und trifft dann auf den Ersten, der so am Wegrand sitzt und auf seinen Stein meißelt. Er schaut ihm zu und fragt ihn irgendwann, Freund, lange schon schaue ich dir zu, wie du auf diesen Stein einschlägst. Allein es mangelt mir an Verständnis. Kannst du mir verraten, was du da machst? Der Mann, ohne aufzusehen, miesmummig in seinen Bart grummelnd, spricht, ich behaue meinen Stein. Mit trüben Gedanken zieht dieser Mann weiter. Was ist das für ein Leben, denkt er bei sich, immer einen Stein zu behauen. In seiner Verwirrung noch größer läuft der Weiner und sieht einen zweiten Mann ebenfalls auf einen Stein einhauen. Er schaut ihm wieder zu. Nach einer Zeit fragt er ihn, Freund, wozu schlägst du auf diesen Stein? Siehst du nicht, Fremder, ich baue einen Spitzbogen. Nun gut, der Wanderer, immer noch nicht ganz glücklich, zieht weiter und fragt sich, soll das das Leben sein? Ein Leben lang an einem Spitzbogenfenster zu bauen? Er trifft einen Dritten, der genau das Gleiche macht, und schaut ihm wieder zu, wie dieser emsig auf seinem Stein rumschlägt. Er traut sich noch ein letztes Mal, geht hin und fragt, behaust du auch Steine oder machst du Spitzbogenfenster? Der Mann wischt sich den Schweiß von der Stirn, legt seinen Hammer und sagt, siehst du es nicht? Ich baue an der Kathedrale. Kennst du das vielleicht so aus deinem Steineklopfen der Gemeinde? Irgendwann wird man müde, wenn man den großen, ganzen Blick vergisst. Auf die Vision kommt es an. Und ich bin überzeugt, dass Gottes Vision ist, ich werde meine Gemeinde bauen. Es geht nicht darum, um ein Loch zu bohren, einen Stein dein Leben lang zu behauen. Es geht darum, dass Gott daraus seine weltweite Gemeinde baut. Und dazu hat er uns berufen, das zu leben. Und unser Lebensziel bestimmt unseren Lebensstil. Das, was du als Ziel vor Augen hast, das, wo du weißt, deswegen mache ich das, bestimmt den Stil, wie du deinen Alltag lebst. Läufst du ohne Ziel durchs Leben, bist du ziellos. Ohne Plan, planlos. Ohne Vision werden wir visionslos. Und deshalb freue ich mich darauf, mit euch darüber heute zu sprechen, Leben mit Vision, unseren Auftrag erfüllen. Ihr könnt schon mal eure Bibeln aufschlagen, 1. Petrus 2, 9 und 10. Die Verse habe ich dazu ausgesucht, weil mir ist es wichtig, dass wir als Gemeinden verstehen, wir sind nicht wie ein Hörsaal in der Uni. Ich bin ab und zu mit meiner Frau in die Uni gegangen, der Professor spricht und alle nicken es ab und schauen zu. Wir sind nicht Berufene, in einem Kino oder Theater zu sitzen, wo uns professionell alles dargeboten wird und wir vielleicht am Ende Applaus klatschen. Wir sind nicht berufen, als Gemeinden ein Sozialhilfeverein zu sein, wo wir ein Projekt nach dem anderen aus dem Boden stampfen. Die Frage ist, was ist Gottes Vision für uns? Wozu sind wir Berufene? Und da lasst uns mal auf die Worte des Apostel Petrus hören. Denn so richtet er sie an die Gemeinde. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Petrus spricht, das ist die Berufung, der Auftrag der Gemeinde. So sieht unser Herr die Gemeinde. Er ist der Hirte, der die Leitung vorgibt. Er ist der Bräutigam, der seine Braut vorbereitet. Er ist das Haupt, der Weinstock. Er ist der Gott und wir sein Volk. Und Gott hat eine dreifache Berufung für seine Gemeinde. Ich habe die euch mal in die Wand geworfen. Wir sind berufen, als Gemeinde Gottes Gott anzubeten. Wir sind berufen, Gemeinde zu bauen und berufen, die Welt zu evangelisieren. Vielleicht kürzer zu den ersten zwei Punkten, und weil ihr euch ja sehr mit dem dritten zurzeit beschäftigt, bleibe ich da ein bisschen länger stehen. Der erste Punkt, die Berufung ist immer, sie zeigt nach oben. Die Gemeinde Gottes in dieser Welt hat den Auftrag, Gott anzubeten. Petrus schreibt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein heiliges Volk, das nicht mehr in der Finsternis lebt, sondern in Gottes Licht. Er greift das Bild der Priester auf und münzt es auf die Gemeinde um. Ach, die Priester hatten im Alten Testament ein großes Vorrecht. Sie durften Gott dienen. Sie durften Gott opfern. Der Hohepriester durfte sogar einmal im Jahr ins Allerheiligste. Die Berufung der Gemeinde ist unglaublich höher. Der Vorhang ist zerrissen. Jeder von uns darf jederzeit an jedem Ort in die Gegenwart Gottes treten. Es gibt keinen Tempel mehr, zu dem wir kommen müssen. Es gibt keinen Vorhang, es gibt keine extra Priester, die wir brauchen. Aber die Priester hatten nicht nur dieses besondere Vorrecht, sondern auch eine Aufgabe. Tag ein, Tag aus opfern. Tag ein, Tag aus opfern. Nichts anderes haben sie gemacht. Das Neue Testament sagt, betet ohne Unterlass. Sagt alle Zeit Dank. Genau den gleichen Auftrag haben wir, Gott zu ehren, zu loben, anzubeten und ihm unsere geistlichen Opfer zu bringen. Das ist unsere Berufung als Gemeinde, die erste in die himmlischen Herrschern, in diesen Lobpreis mit einzustimmen, dem Gott, dem Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit gebührt, unsere Anbetung zu bringen. Schau, das zieht sich von der Geburt Jesu bis in die Einblicke, in die Offenbarung, die wir bekommen. Die himmlischen Herrschern auf dem Feld in der Weihnachtsgeschichte, sie beten Gott an. Die Hirten beten Gott an. Die Weisen auf dem Morgenland fallen hin und beten das Kind in der Krippe an. Und bis die Einblicke dann in die Offenbarung vor dem Thron Gottes, wo Menschen aus allen Ländern, allen Völkern, allen Kulturen in Ewigkeit diesen Gott anbeten. Das ist die erste Berufung der Gemeinde Jesu, ihren Herrn und Gott anzubeten. Die zweite Berufung, also die erste zeigt nach oben, die zweite zeigt nach innen, Gemeinde zu bauen. Als Gemeinschaft miteinander von Kindern Gottes zu leben. Petrus schreibt, vielleicht ist euch das aufgefallen, von ihr, nicht von du oder ich, von einzelnen Christen. Und ich glaube, wir Christen denken heutzutage so schrecklich individualistisch. Ach, Jesus ist für mich gestorben. Danke, dass ich erlöst bin. Danke, dass dein Blut mich gerettet hat. Aber wir vergessen so oft, dass Gott viel größer denkt, seine ganze Gemeinde vor Augen hat, uns als einzelne Steine zu einem großen ganzen Bau berufen hat. Ich habe euch mal zwei Verse mitgebracht, um uns das zu verdeutlichen. Der erste aus Apostelgeschichte 20, 28, da hält Paulus die Abschiedsrede an die Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Da heißt es, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten und jetzt, Gott hat sie, die Gemeinde, ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Wen hat Jesus erkauft am Kreuz? Natürlich jeden Einzelnen, aber Gott denkt viel größer. Er hat seine Gemeinde erworben. Oder Epheser 5,25, wo sich Paulus an die Männer richtet. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie, für die Gemeinde hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Natürlich ist Jesus für mich als Einzelner gestorben, aber Gott denkt viel größer. An die ganze Kathedrale, an den ganzen Bau für seine Gemeinde hat er sich hingegeben. Um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Der Kreis schließt sich. Heiliges Volk, da war Petrus mit dem, wo wir gestartet sind. Jeder von uns wird in der Bibel mit einem lebendigen Stein verglichen und die Gemeinde mit einem lebendigen Gebäude, in dem sich jeder einzelne Stein einfügen soll. Das bedeutet, Christsein hat immer etwas mit Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes zu tun. Bedeutet immer, ich finde meinen Platz in meiner Ortsgemeinde. Gemeindeunabhängige Christen kennen die Bibel nicht. Das müssen wir mitnehmen. Das ist der zweite Auftrag an die Gemeinde Jesu, Gemeinde zu bauen, als Gemeinschaft von Gläubigen zu leben. Und die dritte ist, diese verlorene Welt zu evangelisieren. Gottes Evangelium in diese Welt hinauszutragen. Jesus hat uns ja nicht einfach so in dieser Welt zurückgelassen, sondern mit diesem Auftrag, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Er hat einen Auftrag an uns. Sein Evangelium soll bis ans Enden der Erde. Gott hat uns seinen Geist hinterlassen, genau aus diesem Grund. Apostelgeschichte 1,8. Da heißt es aber, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch wozu befähigen? Meine Zeugen zu sein. Jerusalem, ganz Judäa und Samaria und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Warum hat Gott uns seinen Geist gegeben? Damit wir nicht aus unserer Kraft, sondern wie ein Handschuh, durch den der Meister wirkt, sein Evangelium bis an die Enden der Erde tragen. Petrus schreibt das gleich in den Text, den ich zu Beginn gelesen habe, damit ihr die Tugenden dessen, die großen Taten dessen verkündigt, der euch berufen hat. Und wisst ihr was, dieser dritte Punkt ist die Existenzberechtigung der Gemeinde Jesu auf Erden. Wir sind dazu da, auf unserem großen Gott zu erzählen. Schaut, der erste Punkt ist die Anbetung Gottes. Das ist der erste Teil unserer Berufung nach oben. Aber die Frage ist, werden wir diesen ersten Punkt jemals vollkommen erfüllen? Nicht auf dieser Welt. Wir sind alles begnadete Sünder. Aber wir werden Gott nie an jedem Tag, zu jeder Zeit, in der Art und Weise Lob und Ehre geben, wie es ihm wirklich gebührt. Das wird es eines Tages geschehen, wenn wir reingewaschen in neuen Kleidern vor dem Thron Gottes stehen. Dann wird die Anbetung der Gemeinde vollkommen sein. Hand aufs Herz, hier in dieser Welt ist es nur ein Abglanz des ewigen Lobpreises. Was ist mit dem zweiten Punkt, nach innen Gemeinde zu bauen? Werden wir jemals hier in dieser Welt eine Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes erleben, die vollkommen ist, heilig und perfekt? Also Hand aufs Herz, wenn ihr wie ich zu einer Gemeinde gehört, müsst ihr sagen, leider nicht. Das muss jeder von uns sagen. Erst eines Tages, wenn Gott sein Volk im Himmel beisammen hat und von uns all das weg ist, Leid und Sünde und die alte Natur, dann werden wir eine Gemeinschaft erleben, wie hier nicht auf dieser Welt möglich. Also könnte doch Gott, um diese zwei Punkte zu erfüllen, uns am liebsten sofort mit der Bekehrung nach Hause holen. Einer bekehrt sich in der Gemeinde und ab in der Ewigkeit. Hallo, sein Lobpreis Gottes wird dann perfekt sein. Die Gemeinschaft mit Kindern Gottes ist im Himmel vollkommen. Warum sind wir noch auf dieser Welt? Gott könnte es sich und uns viel einfacher machen. Denke ich an mein Leben, Gott hätte mehr Ehre, würde ich im Himmel, würde ich ihn anbeten. Wenn ich von den ersten zwei Punkten her denke. Warum sind wir noch in dieser Welt? Warum hat der Herr seine Gemeinde noch nicht nach Hause geholt? Der dritte Punkt ist die Existenzberechtigung der Gemeinde auf Erden. von diesem Gott zu erzählen. Denn eines Tages, wenn der Herr uns nach Hause holt, ist die Chance vorbei. Dann können wir nicht mehr auf dieser Welt Gottes Ehre verkünden, von Gott weiter erzählen. Jesus Christus als das erhöhte Haupt der Gemeinde setzt seine Rettungsmission fort. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist unsere Identität als Gemeinde Jesu. Heute geht es nicht darum, wir sollten oder müssten oder tun, sondern ich glaube, wenn ich verstehe, wozu ich berufen bin, dann darf ich mit Jesu Kraft versuchen, das einfach zu leben. Wir sind berufen, diese Welt zu evangelisieren. Und zwar müssen wir dabei verstehen, das ist mir wichtig, dass sich etwas grundsätzlich geändert hat vom Alten Testament hin zum Neuen. Im Alten Testament herrschte die Komm-zu-uns-Haltung. Israel war Licht Gottes in dieser Welt. Das Volk, das unseren Herrn und Gott als seinen Gott hatte. Es war ein Licht für die Heiden, aber immer mit der Komm-zu-uns-Haltung. Wollten Menschen irgendetwas von diesem Gott hören? Sie mussten nach Jerusalem kommen, nach Israel, zum Tempel. Sie mussten irgendwie Kontakt zu diesem Volk Gottes haben, zum Vorhof der Heiden kommen. Irgendwie, die Bibel ist voll von Geschichten, selbst im Neuen Testament noch mit diesem Äthiopier. Irgendwie, sie mussten hin zum Volk Gottes, um von diesem Gott etwas zu hören. In Israel steht der Tempel. In Israel wohnt Gott. In Israel war die Stiftshütte. In Israel war Gottes Herrlichkeit sichtbar. Und nun muss es bei uns als Gemeinde Klick machen im neuen Bund. Es hat sich etwas geändert. Wir haben keine Komm-zu-uns-mehr-Haltung. Der Tempel, sagt die Bibel, sind wir. Und Jesus sagt, geht hin in alle Welt. Die Gemeinde Gottes hat eine Wir-gehen-hin-Haltung. Von Komm-zu-uns zu Wir-gehen-hin. Der Tempel ist kein Gebäude mehr. Die Opfer sind keine Tiere mehr. Die Priester keine besonderen Menschen, sondern jeder von uns. Und Jesus sagt, geht hin in alle Welt, schickt uns als Tempel, wo Gottes Geist in uns wohnt, hinaus. Angefangen, sagt der Text in Jerusalem, angefangen bei uns in der Nähe bis ans Ende der Welt. Das sieht in der Praxis dann ganz anders aus, von Ortsgemeinde zu Ortsgemeinde, aber das Prinzip ist gleich. Es hat sich geändert, von der Komm zu uns zur Wir-gehen-hin-Haltung. Das Zweite ist, im Alten Testament herrschte die Werdet-wie-wir-Haltung. Wie konnten Menschen zum Volk Gottes gehören? Sie mussten wie die Juden werden. Das nannte man Proselytentum. Ihr wollt zum Volk Gottes gehören? Hier sind unsere Bräuche, hier sind unsere Riten. Ihr Männer müsst euch noch beschneiden lassen. Hier sind die Tage, die wir halten, die Feste, die wir feiern. Wollt ihr wie Gottes Volk werden? Werdet wie wir. Das war möglich im Alten Testament, aber es war eine Werdet-wie-wir-Haltung. Im Neuen Bund wird Gott wie die Menschen. Im Neuen Bund, sagt Paulus, bin ich den Juden ein Jude geworden, den Griechen ein Grieche, den unterm Gesetz eine unter dem Gesetz, den ohne Gesetz eine ohne Gesetz. Ich bin wie ihr geworden. Das ist das Zweite, was sich verändert hat. Nicht werdet wie wir, sondern wir geben uns hin. Wir werden wie ihr. Wir werden wie die Menschen, um sie zu erreichen. Dieser Spieß wird umgedreht. Paulus sagt, notfalls gebe ich kulturelle Denkweisen, Lebensdenkweisen, Bräuche und Riten auf. Stell das alles unter das Ziel, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und das Dritte vielleicht noch, wir müssen erkennen, dass die Botschaft, die wir haben, eine grundsätzlich andere ist. Schaut im Alten Testament, Gottes Gesetz war gut, aber die Menschen haben ihre eigene Sündhaftigkeit daran erkannt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Und sind daran gescheitert. Pfingsten liegt gerade hinter uns und wir müssen verstehen, dass das Kommen des Gesetzes, damals am Berg, Sinai, Rauch, Feuer, all die Zeichen der Gegenwart Gottes und Pfingsten, Feuer, Erfüllung, all die gleichen Zeichen, dass diese zwei Ereignisse etwas miteinander zu tun haben. Der gleiche Gott, der sein Gesetz gibt, hat auch seinen Geist gegeben. Schaut, ich nehme euch da mal mit hinein in meine Gedanken. Das Gesetz konnte die Menschen nie retten. Sie haben die Heiligkeit Gottes erkannt und ihre eigene Sündhaftigkeit. Das Volk bekommt das Gesetz von Gott und was machen die Menschen darauf hin? Bauen gleich danach das goldene Kalb. Und dann heißt es Folgendes, und die Söhne Levis machten es, wie ihn Mose gesagt hatte, und an jenem Tag fielen vom Volk an die 3000 Männer. Gott musste richten. Er hat sein Gesetz gegeben, der gleiche Gott, heilige Gott, hat sein Gesetz offenbart und der Mensch erkennt seine Sündhaftigkeit. Du sollst keinen falschen Gott verehren und kurz danach verehren sie einen falschen Gott. Der Mensch kann von sich aus nicht vor Gott bestehen. Und dann sagt Paulus über den neuen Bund, der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, nicht des Gesetzes, sondern des Geistes, denn der Geist tötet nicht, er macht lebendig. Ist euch aufgefallen, dass das Pfingstereignis die gleiche Zahl aufgreift? Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, nach der Pfingstpredigt des Petrus, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Das ist die Botschaft des neuen Bundes. Wir haben eine Botschaft, die den Menschen Leben bringt. 3000 gerettet, anstatt gerichtet. 3000 hatten nicht den Tod, sondern das Leben und wurden zur Gemeinde hinzugetan. Das ist das dritte Prinzip, was wir verstehen müssen. Wir verkündigen als Gemeinde Jesu, dass es möglich ist, vor Gott zu bestehen. Dass es möglich ist, Gottes Gerechtigkeit haben zu können. Das Alte Testament, das war von oben her ein Zügel, durch das Gott sein Volk regiert hat. Das war vielleicht nach außen hin ein Zaun als Abgrenzung zu den Heidenvölkern. Das war mit innen mit Sicherheit ein Riegel, dass sich die Sünde nicht weiter ausbreitet. Das war ein Spiegel, dass die Menschen ihre Sündhaftigkeit erkennen. Aber es hat nicht die Kraft, dass Menschen umkehren, gerettet werden, wiedergeboren werden und neues Leben finden. All das ist nur in Jesus Christus möglich. Und das ist das, was wir verkünden. Das ist unsere Botschaft, diese Welt zu evangelisieren. Ist jemand in Jesus Christus, so ist er eine neue Kreatur. Altes ist vergangen und Neues ist geworden. Vielleicht fasse ich zusammen. Dazu sind wir berufen, als Gemeinde mit diesem dreifachen Auftrag, Gott anzubeten, Gemeinde zu bauen, Gemeinschaft als Kinder Gottes zu leben. Aber das, warum uns Jesus noch nicht nach Hause geholt hat, davon bin ich überzeugt, ist, weil wir seine frohe Nachricht des Lebens in diese verlorene Welt hinaustragen sollen. Leben mit Vision, unseren Auftrag erfüllen. Amen.